Herzlich willkommen, liebe LäuferInnen, zu einer neuen Episode vom Auslaufen-Podcast. Mein Name ist Felix Henschel.
Ich bin Max Torwirth.
Max, du warst schon trainieren heute früh, oder?
Ja, ich war heute Morgen schon trainieren. Wir mussten heute unser Krafttraining, was nachmittags ist, ein bisschen nach vorne verschieben auf 16 Uhr. Weil in Tübingen ist von Donnerstag bis Sonntag Weihnachtsmarkt und da hat die LAV einen eigenen Stand, der aufgebaut werden muss natürlich. Und um die zwei Läufe vernünftig reinzukriegen, bin ich dann um 8.30 Uhr raus heute Morgen.
Was hast du gemacht? Einfach einen Dauerlauf oder stand heute irgendwas anderes, was Größeres an?
Nee, einfach 15 Kilometer locker. Wir hatten gestern auf der Bahn 10x600 und 8x400. Das war ein bisschen dann eine längere Einheit mit 200 Meter Trabpause. Da kommen ein paar Kilometer zusammen.
Wie schnell bist du gerannt?
Deswegen heute so 1,42 die 600er und so 65 die 400er. Aber alles eigentlich noch mit einem ganz guten Gefühl. Also war ich happy mit. Und ja, jetzt geht's heute Abend zum Krafttraining. Denn da müssen wir auch noch mal kurz ein ernstes Würstchen drüber reden, Felix. Ein bisschen Cross-Promotion. Guckt euch mal auf Felix' YouTube-Kanal seine Kraftdiagnostik an. Wie kann es sein, dass du keinen einzigen Klimmzug kannst?
Ja, naja, hast du ja gesehen. Also ich habe mich schon angestrengt, aber hat sich irgendwie nichts bewegt. Also ich hing dann da wie so ein nasser Sack. Und ja, keine Ahnung. Heute kommt, also wir nehmen am Donnerstag auf. Heute Nachmittag kommt dann sogar noch das erste Workout, was wir gemacht haben. Das war aber eher so, der Chris, mein Physio- und Athletiktrainer, hat gesagt, ja, es ist jetzt eher so Pilates und wir sind so, ich war hart am Struggeln, wirklich alles am Zittern und Fluchen und Schnaufen. Und dann, ja, wir sind jetzt eher so in dem Bereich, so wir spüren erstmal unseren Körper. So, ja, ey, sowas Fieses. Und heute habe ich die erste Session mit ihm gemacht, mit dem Fokus auf Oberkörper. Ja, das habe ich einfach in der Art, mit der Spezifik und mit dem Fokus in ja einmal im Leben, keine Ahnung, vielleicht bisher 3-4 Mal gemacht. Und dann haben wir Hanteldrücken gemacht an der Schrägbank. Und ich, also ja, the struggle is real, auf jeden Fall. Ja. Wie viele Klimmzüge schaffst du denn, Max?
Klimmzüge ist ungelogen das, was ich mit Abstand am besten kann im Kraftraum. Deswegen hat mich das richtig gefreut, weil das eine ist, wo ich sogar so ein bisschen mit angeben kann. Also ich würde sogar sagen, wenn ich das einmal all out durchziehen würde, würde ich fast so 8 bis 10 sogar hinkriegen. Ja. Also Klimmzüge kann ich erstaunlich gut. Was ich niemals gekonnt hätte zum Beispiel war, du hast so Squats gemacht mit von diesem Screening-Test, Functional Movement Screen, mit dem Stock über dem Kopf, wo du richtig weit runtergekommen bist mit dem Arsch. Also da war ich übel überrascht, was da für eine Beweglichkeit da war. Weil also da wäre ich nicht, also 90 Grad kriege ich nicht hin.
Wirklich nicht?
Okay, und du warst krass. Ja fast ganz, fast mit dem Arsch, also glaub nicht. Fast, Ja, genau. Ja,
da ist die Beweglichkeit ja auch irgendwie recht wichtig, ne? Gerade so Sprunggelenk und so. Das, da bin ich ganz, ganz okay, würde ich sagen, ja. Ja, es war auf jeden Fall lustig. Ich meine, auch diesen, was wir da gemacht haben, dieser Functional Movement Screen, ist jetzt in Ausdauersportarten, wird jetzt nicht so häufig verwendet, ist eher, denke ich, noch interessanter für Sportarten, in denen irgendwie Richtungswechsel häufiger vorkommen, so Teamsportarten. Aber ja, ich finde es eigentlich schon ganz interessant und jetzt, wo wir so drüber sprechen, finde ich es eigentlich auch ein bisschen komisch, dass es ja auch so eine Tests in die Richtung gar nicht irgendwie Teil sind der Leistungstests, die so vom DLV standardmäßig gemacht werden. Ne? Auch so gerade im Nachwuchsalter, was wir halt hier immer, Kadertest war immer, lass kurz überlegen, 150 Meter Hochstart, Cooper-Test, 5er Sprunglauf und 30 Meter Fliegen. Aber halt,
ja, es gibt, weiß ich nicht, es gibt schon Kraft- und Beweglichkeitsdiagnostiken,
ja?
Die gibt es schon, also nicht mit dem Functional Movement Screen. Ich weiß jetzt nicht, wie es in dem MK1, also im U20 ist, okay. Aber ja, also Kraftdiagnostik definitiv, auch ein bisschen mit Beweglichkeit, auch dieses, wie weit, wenn ich auf einem Bein stehe, wie weit komme ich nach hinten, wie weit komme ich nach links, wie weit komme ich nach vorne, was ja auch Teil des Functional Movement Screen ist.
Also, vor Jahren, ja, okay.
Also da muss ich sagen, das also ist jetzt nicht in der Standardbatterie, die ich jetzt gerade irgendwie machen würde bei der Leistungsdiagnostik dabei, aber die kamen auch schon mal vor und die sind auch schon mal gemacht worden. Und zumindest was Kraft und Disbalancen angeht, da gibt es schon auch Auswertungen. Also da muss man DLV schon ein bisschen verteidigen.
Ja, wissen, ja was doch, wird da, sagst, wird ich habe da auch schon mal was gemacht in Saarbrücken, aber ist halt wie gesagt jetzt nicht nicht so eine klassische Sache, was irgendwie eigentlich schade ist, weil gerade so in jungen Jahren kann man da ja auch noch viel bewegen, denke ich. Ja, genau, aber so,
ja.
So läuft es bei mir im Training im Moment. Ich werde jetzt auch wirklich zweimal dort in den Räumen von Chris Krafttraining machen. Einmal dann aber auch eben jetzt, also heute haben wir Oberkörper gemacht. Und die andere Session wird dann Beine sein. Und genau, dann werde ich mir jetzt gleich noch Kreatinpulver bestellen und mir literweise die Eiweißshakes reinpumpen und Markus Rühl in Endlosschleife mir irgendwelche YouTube-Videos anschauen. Nächster Marathon wird dann 3 Stunden nur noch sein, darf um 10 Kilometer mehr. Nein, also ich sag mal so, das wäre definitiv so ein bisschen Massephase, wäre so für nach meiner Leistungssport, Ausdauerleistungssportkarriere definitiv eine Sache, die ich angegriffen hätte. Ja, keine Ahnung. Und jetzt ist ja erstmal wahrscheinlich sehr, sehr großer Kraftgewinn einfach auch durch inter- und intramuskuläre Verbesserung. Also von daher, ich bin da ganz guter Dinge, dass es mich beim Laufen nicht behindern wird. Und ich muss halt einfach schneller schwimmen, ne?
Ja, kannst ja nächstes Jahr eh erstmal Masse aufbauen, weil zählt ja für euch Männer im Triathlon auf der Ironman-Distanz eh erst wieder 2024.
Ja.
Wenn nächstes Jahr nur Nissa ist.
Das nächste dann Thema schon wieder. Aber wir sind kein Triathlon-Podcast, deswegen würde ich mal sagen,
so ist es.
Wir ziehen kurz um. Können wir bitte mit Valencia starten, weil what the fuck? Hast du von Calvin Kiptum in deinem Leben vor dem Lauf schon mal was gehört? Sei ehrlich.
Yes. Nein, tatsächlich nicht. Also ich hatte mich jetzt auch nicht super ausführlich mit der Startliste beschäftigt bei den Männern. Ich glaube irgendwie so, was ich auch ganz cool fand, irgendwie so der ganze Hype war ja tatsächlich um Letzene Bad Gide. Ja. Irgendwie, das fand ich auch irgendwie schön, dass mal der Fokus auf eine Frau war in so einem Rennen. Deswegen hatte ich mich mit dem Männerrennen jetzt nicht so beschäftigt. Aber
hat Gidey selber vorher gesagt, nee, Sie will Weltrekord laufen? Oder wo kam das her, dass es plötzlich so im Raum stand?
Ich glaube, sie hat es tatsächlich selber gesagt. Also ich hatte auf Let's Run dann gelesen, dass ihr Trainer hat wohl irgendwie gesagt, ja, die könnte 2:10 laufen.
Okay.
Und ich glaube, wenn du Halbmarathon-Weltrekord hast und er auch über 5 und 10 und hier und da, dann ist dein Mindset wahrscheinlich so, dass du schon, also wenn du es machst, dann läufst du halt Richtung Weltrekord. Aber wenn wir vielleicht dann trotzdem kurz, wenn wir gerade da schon sind mit den Frauen anfangen, ist halt dann trotzdem nicht so einfach in einem Debüt Weltrekord zu laufen. Und das ist ja auch irgendwie was Schönes, wenn man so will.
Naja, trotzdem eine 2:16:49, was krass ist. Aber ja, dann auch von der 2:10, wenn das der Coach wirklich gesagt hat, natürlich doch eine Welt oder 2-3 Welten entfernt. Aber ja, auf jeden Fall sah es ja auch am Anfang, war sie ja irgendwie ein bisschen zu langsam. Dann haben sie sich wieder Richtung Weltrekord hingearbeitet, ne, gegen Ende des Rennens, wenn ich das richtig auf dem Schirm hatte. Max, führ uns doch mal so in alle Kürze durchs Rennen. Und dann, ja, genau, ist es ja auch noch so, dass Gide mit der Zeit nicht gewonnen hat.
Ja, genau. Also wir waren am Anfang ein bisschen langsamer. Dann, wir hatten hier aus Tübinger Sicht Lorenz Baum mit im Rennen, der auch mit Gide in der Gruppe angegangen ist, der am Ende auch bester Deutscher geworden ist, 2:16:32. Also kurz Kudos an den Champ, wie er hier genannt wird. Und der hat dann auch berichtet, dass dann irgendwann im Mittelteil einfach mal so ein paar 306er, 305er Kilometer von Gide eingestreut wurden, die dann auch dafür gesorgt haben, dass Lorenz da halt nicht mehr mitgelaufen ist dann, aber die halt die Gruppe schon ein bisschen gesprengt haben, die dann eben dazu geführt haben, dass die dann mal kurz wieder auf Weltrekords, ich glaube sogar knapp drunter waren.
Ja, war ein bisschen schneller.
Und dann war die große Überraschung, dass bei Kilometer 30, Kilometer 35 Gide gar nicht mehr allein, also gar nicht alleine war. Also klar, die hatte ihre Tempomacher, aber trotzdem war auch Amane Berizo aus Äthiopien mit in dieser Gruppe, von der nun wirklich auch vorher mal keiner was gehört hat, so richtig. Also die hat eine 2:20:48 vorher als Bestzeit gehabt. Die ist da auf einmal auch mit in der Spitze gelaufen. Und dann ungefähr bei einer Stunde 55 oder so konnte Berizo sich dann tatsächlich von Gide sogar absetzen. Gab es dann auch eine kleine Kontroverse, weil die Tempomacher, die bei Gide noch dabei waren, sind dann nämlich nicht mit Berizo mit, sondern sind bei Gide geblieben. Mhm. Wo man auch jetzt drüber streiten kann, ob man dann nicht mit der Führenden mitgeht und pusht. Gute
Frage.
Und letztendlich hat dann nämlich Amane Berizo das Rennen gewonnen in der 2:14:58. Haben wir dann auf den letzten Kilometern schon gemerkt, dass jetzt für den Weltrekord nicht reichen wird. Aber trotzdem, also er ist die dritte Frau, die jemals unter 2:15 geblieben ist. Drittschnellste Zeit dementsprechend aller Zeiten. Wahnsinnsrennen, also Bestzeit um 5 Minuten gesteigert.
Wie alt ist Amani?
Ja, mehr oder weniger aus dem Licht.
Weißt du das?
Boah, das ist eine gute Frage.
Nee, ah, ich hab's jetzt auch
tatsächlich nicht.
Ah, okay.
Ja, ich meine, ist halt wieder so ein bisschen. Ja, können wir jetzt wieder anfangen mit 5 Minuten gesteigert, aber das machen wir jetzt mal nicht. Also es war auf jeden Fall krass zu sehen, wie sie da von G-Day
weggezogen ist.
Von G-Day weggezogen ist. Und 31 ja, ist okay. Sie, 91er Jahrgang.
Ja, ich meine, genau. Auf jeden Fall eine krasse Überraschung. Trotzdem vom Weltrekord dann doch auch noch ein bisschen weg. Ne? Der wird ja nach wie vor jetzt von Brigitte Goske gehalten. 2:14:04 steht also nach wie vor die Marke bei den Frauen. Und ja, genau, also wie du schon gesagt hast, man wundert sich dann schon. Ich glaube auch der Marathon, den sie davor hatte, war irgendwie, den sie davor gelaufen ist, war irgendwie so eine 2:25, war aber in der Höhe. Ja, keine Ahnung. Ich denke, wir können die Sätze, die wir gerade gesagt haben, auch Copy-Paste fürs Männerrennen machen. Wenn dann so ein 23-Jähriger auftaucht und eine 2:01:53 rennt, denkst du dir halt auch erst.
Wobei, und das ist das, wo man nämlich Calvin Kiptum schon mal gehört haben könnte, 2020 in dem Rennen, Halbmarathonrennen in Valencia, wo auch Weltrekord gelaufen worden ist, ist er eine 58:42 gelaufen über einen Halbmarathon, ist damit halt unter den damaligen Weltrekord noch geblieben, aber ist halt nur Vierter in dem Rennen geworden. Deswegen ist der Name halt ja untergegangen. War jetzt halt sein Marathondebüt. Ist dann auch immer noch mal ein bisschen was anderes, als wenn man irgendwie schon ein paar Marathons hat und irgendwie ob jetzt von einer 2:07 direkt auf eine 2:01 kommt. Aber ja, hat natürlich keiner mit gerechnet, dass Calvin Kiptum da jetzt so ein Ding raushaut. Schnellstes Debüt aller Zeiten auch da.
Erst der vierte. Zweite Hälfte aller Zeiten. 60:15.
Ja, eine 60. Ja, genau.
Das ist krass.
Und
das ist auch krass, wenn man seine Halbmarathon-PB weiß, finde ich schon auch krass. Also, ah, leck.
Ja, auf jeden Fall. Von 30 bis 40 nach 28:04 gelaufen. ja, moin.
Was ist noch mit deinen 10 Kilometer PB, Max? Das ist okay.
Noch 29:30, aber ich werde jetzt auch nach. Ich reiß jetzt überall hin, wo schnell gelaufen wird. Das wäre jetzt zu dumm.
Das ist so krass.
Am 15. Januar sind ja 10 Kilometer in Valencia. Da werde ich höchstwahrscheinlich auch auftauchen. Ja, viertschnellste Zeit aller Zeiten. Ja, verrückt. Also neben Bekele und Kipchoge der Einzige, der unter 2:02 gelaufen ist.
Also ich meine, der Junge ist ja auch erst 23. Ne? Ich hatte neulich beim Dauerlauf mit dem Fritz dann auch die Diskussion, okay, jetzt läuft er das in seinem Debüt mit 23, selbst jetzt mit dem Hintergrundwissen, wo ich uns ankreiden muss, also das hätte man schon auch auf dem Schirm haben können als Laufsport-Experten-Podcast, wobei Experten will ich jetzt uns mal gar nicht nennen, aber all das mal dahingestellt. Wenn ich mir jetzt halt irgendwie so den Goat anschaue, Kipchoge, ne? Ist ja jetzt gefühlt auch schon 120 Jahre alt oder 39, 40, irgendwie so und trainiert da seit, ist irgendwie Weltklasse-Läufer seit 20 Jahren, würde ich so ungefähr sagen. Trainiert dementsprechend wahrscheinlich seit 25, 30 Jahren auch einfach mit einem krassen Maß, mit riesiger Perfektion und dann kommt so ein 23-Jähriger, der gerade mal so alt ist, wie lang Kipchoge schon an der Weltspitze ungefähr ist. Denkt man sich natürlich, ja, okay, gut, der läuft jetzt übermorgen irgendwie 1:55 und man kann nur noch den Kopf schütteln. Aber ich glaube, so wird es nicht kommen. Ich kann mir auch vorstellen, also es wird mega spannend, ob in 5 Jahren da immer noch bei ihm eine PB von 2:01:53 steht oder ob er der Mann ist, der unter 2 Stunden läuft.
Also was das Krasse ist und was ja auch irgendwie das Schöne ist, ist gefühlt, was jetzt so die letzten 1-2 Jahre, das wird jetzt ewig erstmal dauern, bis jemand da in Kipchoges Region wieder vorstößt. So, dieser Weltrekord ist erstmal schon ein bisschen weiter weg. Klar, Bekele, aber ist ja auch eine Legende des Laufsports, ist da nochmal ansatzweise rangekommen in Berlin. Aber man hatte jetzt nicht auf dem Schirm, wer soll da kommen, um den jetzt auch auf einmal eine Diskussion entsteht. So, ey, da ist jemand, der kann 2:01 laufen. Du musst natürlich erstmal das schaffen, was Kipchoge auch geschafft hat. Quasi so ruhig zu bleiben, so auch mit dem Erfolg einfach fokussiert in Ruhe weiter zu trainieren, dir da nichts zu Kopf steigen, keine Verletzungen, dir nichts zu Kopf steigen zu lassen. Aber Kipchoge hat es ja selber gesagt, der wird, glaube ich, von Sitius Mac dann auch gefragt, so, ob ihn das irgendwie nervös macht. Und also müsst ihr euch mal angucken, komplett coole Reaktion auch drauf gegeben. Nach dem Motto, ihm macht da nichts nervös. Weltrekorde sind dazu da, um gebrochen zu werden. Und er ist der glücklichste Mensch,
ja,
dass
so
jemand gesagt, anders auch.
Ja, er kann ihn heute brechen, dann breche ich ihn morgen wieder so. Nach wie vor.
So nach dem Motto. Aber ja, also wird spannend sein. Klar, das Potenzial ist jetzt erstmal da. Ich glaube, Valencia hatte auch extrem gute Bedingungen von allem, was ich so gehört habe. Aber ja, wäre schön, die beiden vielleicht mal dann in einem Rennen zusammenzusehen. Ich meine, Kipchoge hat jetzt erstmal Boston angekündigt.
Auch schon zugesagt, glaube ich, ne?
Auch schon zugesagt, ja, also offiziell verkündet. Was natürlich auch spannend wird, weil das sind ja eben diese Marathons, die wir von ihm mal sehen wollten. Hügelig, ohne Pacemaker.
Kalt vielleicht.
Mann gegen Mann, kalt. Das, was halt noch so ein bisschen fehlt. Und ich glaube auch Kiptum hat auch in einem Interview gesagt, ja, er sieht sich jetzt noch nicht in der Position, Kipchoge zu challengen. Aber er wird natürlich hart arbeiten, um da irgendwann hinzukommen. Ja. Also war auf jeden Fall auch einfach nur krass zu sehen. Ihm stehen erstmal die Türen offen. Kenia ist ja auch, Gott sei Dank, aus seiner Sicht und aus kenianischer Sicht dann nicht gesperrt worden von World Athletics. Da gab es ja auch die Diskussion durch wirklich die Häufung der Dopingfälle, ob da eine Komplettsperre fürs Land kommt. Aber die Regierung hat, ich glaube, 5 Millionen Dollar oder so versprochen, in den Anti-Doping-Kampf zu stecken. Und
da war ich jetzt kurz verwirrt, aber.
Ja, wer weiß, wo das Geld hingeht. Aber haben jetzt auch, wollen jetzt auch nochmal ein schärferes Gesetz machen gegen Anti-Doping. Deswegen, also hoffentlich, also es wäre schon cool, wenn Kipchoge noch so alt oder so lange macht, dass man vielleicht da auch nochmal das Duell irgendwie sehen könnte.
Ja, ich meine, Kipchoge hat ja schon auch durchhören lassen, dass er ja Paris laufen will.
Ja, und genau. Also das wäre sicherlich nochmal ein Kipchoge in Topform da und ein Kiptum.
Ich glaube, das ist das Wahrscheinlichste. Ich glaube, bei allen anderen Wettkämpfen, das würde mich jetzt wundern, wenn die sich da... keine Ahnung. Aber vielleicht zahlt auch jemand genug und dann...
Ja, würde mich wundern, aber das ist irgendwie schön, das nochmal zu sehen. Das ist ja ein bisschen wie im Triathlon, was man sich irgendwie ersehnt, aber was jetzt ja gerade so auf der Kippe steht, irgendwie nochmal so ein Blumenfeld-Iden gegen Frodeno. So, dieses Generationen-Duell, wo man jetzt ja nicht so weiß, kommt es nochmal zustande, kommt es nicht zustande. Das wäre auf Fanny auf jeden Fall spannend. Ansonsten muss man sagen, zum Valencia-Marathon, also generell auch krasse Zeiten gelaufen, ne? Gabriel Gaye 2:03:0, Alexander Mutiso, um jetzt mal die ersten drei zu nennen, 2:03:29. Die ersten, also der zehnte ist 2:06:09 gelaufen. Das ist halt auch schon mal eine Hausnummer. Auch aus europäischer Sicht, euer Franzose Nicolas Navarro 2:07:01. Theoretisch Vierter geworden. Kaan Özbülent aus der Türkei ist er auch ein Europäer in 2:04:36. Metzengi, der Norweger, den man bei der EM so ein bisschen bei den 10.000 auch erkannt hat, weil er einfach so groß und aufgeschossen und irgendwie größer war als alle anderen, hat jetzt auch sein Debüt gegeben, 2:07:10 gelaufen. Spanier, Lamdessem, 2:07:39. Und ich guck mal hier, also der 25. ist eine 2:10:04 gelaufen, also 24 unter 2:10. Das ist schon eine Hausnummer, ne?
Ja, und auch bei den Frauen gab es auch Rekorde, was anging, wie viele Frauen unter 2:19 gelaufen sind. Und da waren nämlich 7. Genau, also auch da komplett durch die Bank, also wie du vorhin schon gesagt hast, da müssen schon auch wirklich sehr gute Bedingungen gewesen sein und Männer wie Frauen einfach auch sehr gut in Form.
Und auch noch ein Fun Fact, bei den Frauen 12. geworden, Senior Diver aus Australien, die ist 45 Jahre alt, australischen Rekord gelaufen, 2:21:34. Mutter von 2 Kindern, erst mit 33 angefangen mit dem Laufen.
Das ist eigentlich das Geilste.
Also das auch noch, da von der Ebene echt einfach eine wahnsinnige Leistung beim Fuoka, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird, in Japan, Fukuoka, Fukuoka.
Fukuoka, oder?
Marathon, auf jeden Fall in Japan. Ja, irgendwie so. Auch bei den Männern durch Brad Robinson, ein australischer Rekord gelaufen. Und, was ich auch spannend fand, der Marathon wurde gewonnen von Teferi, Israeli, 206,43 gewonnen. Und der ist Zweiter bei den Europameisterschaften in München geworden, also hinter Richard. Und ja, fand ich einfach perspektivisch auch interessant zu sehen, dass der auch einen, ist jetzt natürlich kein World Marathon Major, aber auch einen prestigeträchtigen Marathon da gewinnen konnte in Japan. Und eine 206,43 zeigt ja auch, in welche Bereiche das für Richard mal gehen kann.
Der ja im Moment auf einer richtigen Straßenlauftour ist, wenn ich das richtig sehe.
Ja, also wir haben uns ja in Nimwegen ein bisschen unterhalten. Also er ist jetzt immer noch nicht wirklich wieder hundertprozentig drin und hundertprozentig in Topform. Hat auch gesagt, er trainiert gerade eigentlich mehr oder weniger nur einmal am Tag laufen und sonst alternativ. Mhm. Aber ja, der ist jetzt den Kurs der Escalade in der Schweiz gelaufen, den natürlich wieder unser Mann Lubalu von On gewonnen hat, haushoch. Ist da jetzt, glaube ich, Siebter geworden oder so. Und dann wird er auch Silvesterlauf in Trier laufen, der Richard.
Ja. Frage an dich, welches andere Rennen hatte ich denn noch so mitgenommen, vielleicht geschockt, neben Valencia?
Geschockt nicht, aber es war tatsächlich ein bisschen eine Überraschung, weil ich ihn vorher auch gar nicht auf der Startliste gesehen hatte. Boston University ist ja der bekanntlich schnelle Track in den USA, über den ich ja auch schon im Sommer ein paar Diskussionen geführt habe. Auf jeden Fall haben die ja den Auftakt zur Hallensaison gegeben mit einem 5000er und es ist ein deutscher Hallenrekord gefallen über 5000 Meter. Diesmal auch einer, der, glaube ich, wo alles richtig gelaufen ist, auch mit Dopingkontrolle und so, nicht wie damals bei Aaron. Und ja, was soll ich sagen? Amos Bartelsmeier ist eine 13:17 gelaufen über 5000 Meter. Also für alle, die ihn jetzt nicht so kennen, Amos ja eigentlich eher 1500 Meter Läufer, jetzt nicht die beste Saison gehabt dieses Jahr. Dementsprechend auch nicht bei WM und EM dabei gewesen, aber halt, glaube ich, 3:35 oder so, PB über 1500. Und kam jetzt für mich schon sehr überraschend, dass der überhaupt eine 5000 läuft. Und
wie krass war die 5000 überhaupt? Also es war ja irgendwie, Sieg ging, glaube ich, 13:11 weg und dann müsste Amos war irgendwie, da waren ja noch 10, 12 Leute vor ihm, oder?
Ja, es war
richtig krass.
Ja, das tut dann immer so, da wirst du dann schon mal kurz für so eine Sekunde ein bisschen unruhig, weil du denkst so, fuck, das wäre schon ein sehr gutes Rennen gewesen. Also die haben es auch perfekt gepaced. Ich glaube, es war 2:40, 2:41 Pace, die ersten 4 Kilometer und Amos dann eine 2:33 hinten drauf gelaufen. Also schön.
Ja, das ist schon
auch
stark,
nicht so schnell, nicht zu schnell angelaufen. Und ja, also brutale Dichte da, die einige von den College-Jungs haben halt ihre Cross-Country-Fitness, wie wir es ja schon angekündigt hatten. Also Alina und Hanna hatten ja auch letzte Ausgabe schon davon berichtet, dass das Rennen stattfindet. Einfach genutzt, um da schnell zu laufen. Einige von den 1500-Meter-Läufern, also Niall Gurley aus England, ist eine 13:16 gelaufen, knapp vor Amos. Also ja, erstmal Hut ab, also brutal starkes Rennen. Kudos für Amos, natürlich ein sehr, sehr schöner Saisonabschluss und ja, das Rennen auf den deutschen 5000-Meter-Rekord ist jetzt auf jeden Fall offiziell eröffnet und in Bereichen, wo er auch hingehört. Also 5000 wird in Europa nicht so oft gelaufen, deswegen war der immer noch von Arne Gabius damals Indoor, auch in Düsseldorf gelaufen. Ja. Indoor nicht so oft gelaufen. In Düsseldorf eine 13:26. Aaron ist dann ja letztes Jahr die 13:22 in der Halle gelaufen, die dann nicht offiziell anerkannt worden ist, weil irgendwie nicht rechtzeitig ein Doping-Test gemacht worden ist. Und ja, ich glaube, dass der Rekord auch noch weiterfallen wird, jetzt in der Hallensaison. Also ich gehe davon aus, dass Sam eine 5 laufen wird in den USA. Ich gehe eigentlich auch davon aus, dass Aaron wieder eine 5 laufen wird in den USA. Ich werde wahrscheinlich auch eine 5000 in den USA laufen. Okay. Und werde mir dann die Bahn auch mal angucken. Auch wenn es mich ein bisschen nervt, dass die ganzen Regularien und alles einen mehr oder weniger jetzt dazu zwingen, im Dezember, Januar schon eine 5 zu laufen und eigentlich musste sie auch da in Boston laufen, weil ich schon immer noch der Meinung bin, dass diese Bahn extrem schnell ist und auch schneller ist, als man zum gleichen Zeitpunkt draußen laufen würde. Aber das werden wir alles sehen. Erstmal wahnsinnige Leistung, super, super guter Jahresabschluss für ihn. Wird es auch spannend sein zu sehen, was er dann weitermacht. Also ich habe schon gehört, dass er weiter bei den 1500 bleiben will. Aber okay, mit der Endständigkeit und mit der 13-17 und generell, so wie Bowerman ja auch aufgebaut ist und trainiert, könnte man ihn schon auf den 5 sehen. Und was für die Hallensaison natürlich spannend wird, ist, er war ja auch schon mal bei einer Hallen-Europameisterschaft über 3000 Meter, wenn ich es richtig im Kopf habe. Auf jeden Fall ist er schon mal hinter Zellen auch Zweiter geworden. Ich glaube 2019 oder so bei den deutschen Hallenmeisterschaften. Mhm. Da lässt sich natürlich auch einiges jetzt über 3000 Meter ausrechnen oder erwarten. Wenn man jetzt den 1500 Meter Speed mit der 13-17 kombiniert kriegt, dann sieht das auch nicht so schlecht aus. Und dann könnten wir echt ein ganz gutes 3000 Meter Team auch dieses Jahr haben, wenn Sam läuft, wenn Mo läuft, wenn Nils auch mal eine 3 läuft, wenn Amos eine 3 läuft. Ich werde mich logischerweise auch über die 3 hinstellen. Aaron natürlich auch. Also da kann schon gut was gehen über 3000. Also es könnte schnell werden und könnte auch echt sehr umkämpft werden bei den Deutschen dieses Jahr.
Ja, wird auf jeden Fall spannend. Ich denke, war so zumindest in den USA der Kickoff für die Indoor-Saison. Ich kann uns dann auch schon so ein bisschen einstimmen auf die nächsten Wochen oder ja, zweieinhalb Monate. Bei den Frauen war es eigentlich auch schnell, jetzt nicht ganz so krass, würde ich sagen, aber schon auch schnelle Zeiten. Ich glaube, ein 3000er gab es auch noch, der irgendwie in 8,50 weggegangen ist.
Ja, genau. Bei den Männern 7,44, ja. Kirk Engels 7,49 gelaufen. Genau. Jetzt endlich mal wieder ins Wettkampf geschehen. Emma Heckel, die hatten ja Alina und Hanna angekündigt, ist eine 16,01 gelaufen, war jetzt, glaube ich, nicht ganz so zufrieden mit ihrem Rennen. Bei ihr ist natürlich auch gerade wieder relativ viel Stress mit hin und her von den deutschen Crossmeisterschaften wieder rüber in die USA. Und da haben wir nämlich jetzt auch den perfekten Übergang wieder zurück nach Italien, wo ja am Wochenende jetzt die Cross-Europameisterschaft ansteht.
Ja, und du hast gesagt, du hast ein bisschen dir Gedanken gemacht, wie es denn so ausgehen könnte fürs deutsche Team.
Ja, ich hatte generell ein paar Gedanken gemacht. Bin mal die Altersklassen durchgegangen, hab gesehen, wie viel sich Alina und Hanna immer aufgeschrieben haben. Da dachte ich mir, ich muss mir auch mal ein bisschen was aufschreiben im Vorfeld.
Außer von mir aus musst du dir nichts aufschreiben, du musst halt was sagen.
Ja, ich muss was sagen, aber du musst ja auch was wissen. Und das ist jetzt nicht ganz so einfach, alles jetzt aus dem Kopf zu haben. Also ich glaube, unsere Goldmannschaft letztes Jahr war ja die U20 Frauen, die ja Gold gewonnen haben und irgendwie, lass mich jetzt nicht lügen, aber wir hatten 4 unter den Top 10, meine ich, mit der Bronzemedaille von Emma dann auch. Also wo wir richtig, richtig stark waren. Ich glaube immer noch, dass wir da eine Mannschaftsmedaille gewinnen können. Ich glaube aber nicht, dass es so einfach wird wie letztes Jahr und ich glaube auch nicht, dass wir 4 in die Top 10 wieder reinkriegen. Also hat man jetzt ja deutlich gesehen bei den Ausscheidungsrennen. Also die stärkste da im U20-Team ist auf jeden Fall Kira Weiß. Also so wie sie die Deutschen Cross nominiert hat, wie sie Pforzheim dominiert hat. Also die sehe ich da schon vorne mit dabei. Hat jetzt auf internationaler Ebene natürlich jetzt irgendwie noch nicht die Medaillen wie irgendwie andere große Namen, die da stehen. Also wenn man aufs Rennen generell guckt, Sofia Torgeson aus Dänemark, die hat Gold bei der U18 über 3000 Meter gewonnen letztes Jahr bei der EM und hat auch jetzt bei
der... Ja, ich meine, jetzt bei der Europameisterschaft wird man alle Spitzenläuferinnen sehen, ne, auf europäischem Niveau. Also davon kann man schon ausgehen, da sind jetzt wenige dabei, die dann sagen... Nö, sie setzen es aus, ne?
Ja, definitiv. Also die ist auf jeden Fall eine Kandidatin dafür, einen Gesamtsieg. Die hat jetzt auch die nordischen Crossmeisterschaften gewonnen. Eine Sekunde vor Ingeborg Ostgaard, die U20 1500 Meter Europameisterin ist. Generell, ja, gibt es da noch ein paar Namen und Finnin, Mononen, Ines Fitzgerald, ist noch eine sehr junge Britin mit 16 Jahren, Greta Wager. Ja, also ich hoffe, dass Kira da ohne Top 5 mitlaufen kann. Ich würde dir eine Überraschung auch zutrauen, aber das ist auf jeden Fall kein Selbstläufer, da eine Einzelmedaille zu gewinnen. Und dann kommt es ein bisschen drauf an, ich denke mal, wie gerade Johanna Pulte, Lisa Merkel, Sophia Benfares, Carolina Schäfer ist ja das Team. Aber ich denke da tatsächlich ein bisschen an Johanna, Lisa, Sophia, wie mannschaftlich geschlossen die laufen können.
Und ja, dass möglichst zwei von denen einen sehr guten Tag erwischen. Eine Medaille sehe ich da schon, aber ich glaube nicht, dass es da dieses Jahr diese Dominanz wird, die wir letztes Jahr hatten bei den Frauen, würde ich sagen.
Dann geht's weiter.
U20 Männer, richtig spannendes Rennen aus internationaler Sicht, muss man sagen, weil wir da echt wirklich die Top-Talente alle drin haben, die es in Europa gerade so gibt. Nils Vlahos, der Holländer, ist leider nicht dabei. Der hat krank abgesagt, aber den letztjährigen Sieger Axel Wang, Tristensen aus Dänemark, der ist auf jeden Fall wieder dabei. Der wird seinen Titel verteidigen wollen. Der studiert jetzt in England, in Birmingham, ist auch Siebter bei den Männer British Championships geworden, wenn ich es richtig gelesen habe, obwohl er gestürzt ist. Also das musst du auch erstmal schaffen. Dann aus Norwegen Rabi und nochmal aus Dänemark Lilesu. Die haben sich jetzt in Holland beim Warandeloop schon gebettelt, 18.05, 18.07. Rabi hat den 10.000 Meter U20 Europarekord von Ingebrigtsen. Also da sind schon saustarke Leute mit dabei. Mhm. Halvorsen, der Silber bei der U18 EM über 1500 und 3000 geholt hatte, hinter eben Nils Vlahos. Nick Grigg, U20 3000 Meter Meister. Also da sind auch wieder das Who is Who da. Die werden sich da sicherlich betteln. Und ich glaube, da wird es ehrlicherweise schwierig fürs deutsche Team eine Medaille mitzunehmen. Würde ich jetzt mal behaupten, wird nicht passieren. Ich glaube auch, der Einzige, der da um eine Top 15 mitlaufen kann, nach allem, was ich jetzt diese Cross-Saison gesehen habe, ist Kurt Lauer. Also der hat auch relativ souverän Pforzheim gewonnen und dann auch relativ souverän die Deutschen gewonnen, wo natürlich Lukas Erle nicht dabei war. Das ist noch so ein zweiter Kandidat. Aber da glaube ich auch, dass ein Kurt Lauer happy sein kann, wenn es irgendwie so zwischen Platz 8 und Platz 15 Ende, das wäre, glaube ich, schon eine gute Leistung. Ganz vorne bei den Medaillen, da ist das Niveau in Deutschland gerade, glaube ich, noch nicht ganz hoch genug, wenn man auch sieht, was die teilweise schon alle für Zeiten gelaufen sind. Flach. Würde mich überraschen, wenn
aus
wir da...
Aus dem europäischen Ausland die Konkurrenz sozusagen.
Ja, genau. Also ja, würde mich überraschen, okay, wenn wir da viel holen. Gleiche ist ehrlicherweise in der weiblichen U23 dabei. Da haben wir natürlich drei Leute aus diesem U20-Team von letztem Jahr mit Emma Heckel, Mia Jurenka, Annike Fortmeier und dann noch Anna-Sophie Drees und Rahel Brömmel. Da bin ich ganz happy, dass der DLV die mitgenommen hat. Da gab es, glaube ich, ein paar Diskussionen drüber, weil die auch bei den Deutschen, ich glaube, 30 Sekunden hinter den anderen dreien oder so waren. Aber wir haben auf jeden Fall eine volle Mannschaft. Aber wenn du siehst, auch wieder, wer da einfach am Start ist in der U23, dann wird es auch da einfach wieder schwierig. Also die Top-Favoritin zu Hause ist Nadia Batocletti. Hat jetzt dreimal hintereinander einen Titel gewonnen bei Cross-Meisterschaften, also zweimal in der U20 und letztes Jahr die U23. Ist siebte bei Olympia geworden, über 5000. Hat jetzt auch in Altapulca in Spanien schon einen Cross gemacht, ist da Sechste geworden. Aber alles hinter Afrikanern, war 11 Sekunden vor Jasmine Can, die auch extrem gut Cross laufen kann. Also ja, wenn da nichts schief geht.
Favoritin, würde ich mal mich weiter aus dem Fenster lehnen.
Definitiv Favoritin. Dann hast du Sarah Healy, die letztes Jahr Fünfte geworden ist, die jetzt irische Meisterin vor Ciara McGean geworden ist. Natalie Blomqvist, die nordische Meisterin. Megan Keith, die letztes Jahr die U20 gewonnen hat, eine Britin. Und auch bei den Damen in England diesmal Zweite geworden ist hinter Jess Judd. Also auch eine sehr gute Leistung schon abgeliefert hat. Emma ist da auf jeden Fall, die tatsächlich auch in der Vorschau von European Athletics erwähnt worden ist. Sehe ich auch als stärkste Deutsche an. Ich glaube allerdings, dass sie noch nicht ganz die Form hat, die sie letztes Jahr hatte. Also hat man jetzt auch in der Halle ein bisschen gesehen und ich fand sie jetzt auch nicht, also immer noch sehr, sehr stark. Ich will es auch gar nicht schlecht reden, aber um da eine Medaille zu gewinnen, müsste es, glaube ich, noch ein bisschen besser in Form sein, um einfach komplett ehrlich zu sein. Hoffnung ist natürlich, dass Annike und mir und Emma da einfach so geschlossen laufen, dass wir da Richtung irgendwie schon auch Bronze schielen könnten. Aber die Iren haben auch ein gutes geschlossenes Team, die Engländerinnen sowieso, Italien auch und dann mit Batocletti vorne. Wenn du dann halt eine 1 stehen hast in der Punktewertung, es gibt halt schon auch gut Punkte oder wenig Punkte halt in
dem. Wenig Punkte. Ja, ja wenig Punkte. Klar, dadurch, dass es halt die Punkte sind, ist dann einfach der, ja, ist dann immer irgendwie ein Kampf irgendwie um jede Platzierung, Frau gegen Frau am Ende. Aber ich denke, da nur Chancen sind schon da. Klar, es ist nicht, dass es nicht einfach sein wird, aber we will see. Also da habe ich eigentlich ganz gute Dinge.
Ja. Einwand, also da muss man auf jeden Fall auf die Mädels ein bisschen hoffen und auch die Daumen drücken und ich glaube schon, dass sie sich auf jeden Fall gut präsentieren können. U23 Männer habe ich ja letztes Jahr schon gesagt, immer so ein bisschen aus meiner Sicht das schwächste Team im DLV. Würde ich leider auch dieses Jahr wieder so sagen, einfach im Verhältnis. Ich meine, Flo Brehm ist da der Topstar aus deutscher Sicht. Der dann die Deutschen.
Auch aus fränkischer Sicht, muss ich dazu sagen.
Auch aus fränkischer Sicht, auch aus Running Gags Sicht. Hat auch eine extrem gute deutsche Meisterschaft gelaufen. Ganz klar. Wird aber, glaube ich, selber sagen, dass er auch immer noch nicht in Topform ist, weil er schon noch ein bisschen arbeiten musste mit der Bundespolizei. Und klar, er ist die, ich weiß nicht, was ist er jetzt gelaufen, 13,40 dieses Jahr über 5000. Aber dann guckst du halt wieder, auch wer da an der Startlinie steht. Du hast einen Charles Hicks, der ist gerade die Nationals am College in den USA gewonnen. Hat eine 13,1x auf jeden Fall stehen. Darren McElhenney, der irische Meister. Der hat auch eine, ich glaube, der ist in meinem Rennen in Ordingham letztes Jahr eine 13,16 oder so gelaufen auf 5000 Meter. Die waren letztes Jahr auch 1-2, also die sind dieses Jahr wieder da. Dann hättest du theoretisch den Luxemburger Ruben Querengen gehabt, der Dritter letztes Jahr geworden ist. Der hat leider aber mit einer Verletzung abgesagt. Aber dann hast du 8 der besten 9 von 2021 auch wieder am Start. Efrem Gidey ist 6. bei der EM geworden, über 10.000 in München. Magnus Myhre, Anton Senar, Las Heras, Valentin Godin, den U23-Hindernissen.
Ja. Das sind ja auch schon Männerzeiten, also die dann laufen, ne?
Ja, also das ist halt einfach ein Tick weiter als da, wo wir gerade mit dem U23-Team sind, was wir an Start schicken. Also auch Benedikt Brehm hat selber gesagt nach dem deutschen Cross, er ist eigentlich nicht der geborene Crossläufer. Tim Assmann hier aus Tübingen, dem drücke ich natürlich alle Daumen, aber ist natürlich auch eher ein 1500-Meter-Läufer, der dieses Jahr einen sehr, sehr guten Sprung gemacht hat, ausdauertechnisch, aber der kann da nicht vorne in den Top 10 laufen bei der Konkurrenz. Also das muss man einfach so festhalten. Relativ unrealistisch. Julian Großkopf, Paul Specht, Paul Specht, der auch in den USA jetzt mittlerweile studiert und Julian als Triathlet. Da geht es, glaube ich, darum, auch wie letztes Jahr mannschaftlich geschlossen zu laufen. Ich glaube, letztes Jahr war das beste Resultat, wenn ich es richtig im Kopf habe, irgendwie 24. Platz. Mal zu gucken, dass wir da unter die Top 25 kommen und vielleicht da irgendwie mal 5., 6. mit der Mannschaft werden können. Da darf man, glaube ich, auch nicht zu hohe Erwartungen an die Jungs haben. Ich glaube, wenn die ein kluges Rennen machen.
Ich finde es schon mal gut, dass überhaupt eine Mannschaft geschickt wird und dann kann man jetzt sehen. Ne? Ich denke, ist natürlich für die letztes Jahr schon am Start waren, einfach cool zu sehen, okay, wie habe ich mich weiterentwickelt. Ist natürlich im Cross auch immer schwer zu vergleichen, aber ich glaube, dass es da schon für jeden Läufer, glaube ich, eine wertvolle Erfahrung ist und deswegen
genau. Super wichtig, also super wichtig, sich der Konkurrenz da zu stellen, die Möglichkeiten zu haben. Deswegen, also Alina und Hanna haben es ja auch schon letzte Folge ein bisschen gesagt, kann man auch darüber diskutieren, um diese Sache mit einem 6. Mann noch, aber ich finde es super wichtig, dass wir eine Mannschaft haben und dass da 5 Jungs sind und das wird für die und in ihrer Entwicklung sau wichtig sein, aber wenn wir jetzt eine Vorschau machen, können wir jetzt nicht sagen, die U23 ist ein Medaillenkandidat in der Mannschaft oder wir haben jemanden, der im Einzelmedaillenkandidat ist und noch nicht mal böse gemeint, also ich glaube, selbst für mich oder so wäre es schon eine gute Leistung, da in der U23 in eine Top 8 oder Top 5 reinzulaufen. Also das müsste ich auch erstmal hinstellen. Das soll überhaupt nicht disrespektierlich gemeint sein, aber das ist tatsächlich die Realität. Und Flo Brehm, Running Gags, ich habe ja schon mehrfach gesagt, das wird nichts und die haben mich eines Besseren belehrt. Deswegen, wenn es nochmal so passiert,
vielleicht auch dann, dieses Mal.
Umso besser. Ja, und dann kommen wir eigentlich zu dem Rennen, auf das ich mich am meisten freue und das ist das Frauenrennen. Tatsächlich. Da haben Hanna und Lina ja auch schon ein bisschen was zu gesagt. Und da wird es auf jeden Fall spannend. Also Krofdal, Titelverteidigung, wieder am Start. aus Norwegen. Ich würde auch sagen, Favoritin. Mhm. Und dann, ja, kann man schon den Namen Klosterhalfen auf jeden Fall nennen. Die war jetzt, ich glaube, 3,5 Wochen in Südafrika im Trainingslager. Reist auch, soweit ich weiß, relativ direkt aus Südafrika an. Auch aus der Höhe, aus Dalström. Hat, glaube ich, auf jeden Fall hart trainiert. Ist jetzt ein bisschen die Frage, wie frisch sie ist und ob sie nicht zu hart trainiert hat. Aber wenn Coco fit ist, also ich glaube, es gibt nur Hop oder Top. Und wenn es richtig gut wird, dann glaube ich sogar, dass Coco das gewinnen kann. Also so wie sie in Valencia drauf war, sie ist gut durchs Training gekommen, von allem, was ich gehört habe. Und da Isabel ja ihre Bundestrainerin ist, kriegt man ja so ein paar Sachen mit.
Ach, ist das so? Kriegst du da Sachen mit? Ja, interessant.
Ja, glaube ich, dass das schon gut werden kann. Und da haben wir natürlich einfach eine saustarke Mannschaft mit Alina, die letztes Jahr Dritte geworden ist. Ich glaube nicht, da muss man auch vorsichtig sein. Die Deutschen waren sehr, sehr gut von Alina. Ich glaube nicht, dass sie schon so weit ist, dass sie jetzt wieder da in die Medaillen läuft. Aber Alina im Cross ist auch immer alles möglich und Top 5, Top 8.
Ich sah schon stark aus auf den Videos von Deutschen.
Ja, ich weiß, ja, wir werden es sehen. Mich wird's wieder überraschen, aber also Alina kann auf jeden Fall in die Top 10 laufen, mindestens. Hanna kann unter die Top 10 laufen und Miri Dattke und Kati Granz. Kati Granz ist ein bisschen die Frage, wie wird es über 8 Kilometer sein, aber das sind ja auch absolut Spitzenläuferinnen, sodass wir da theoretisch 5 Leute unter den Top 15, Top 20 platzieren können. Und ich werde behaupten, dass wir 3 Deutsche unter den Top 10 haben werden bei den Frauen.
Ja, aber dann kriegst du auch eine Medaille.
Ja, eine Medaille mit der Mannschaft, also, auf jeden Fall. Also ich glaube, mit der Mannschaft geht es um Gold.
Okay.
Um ehrlich zu sein. Und ich glaube auch, dass wir Gold gewinnen werden. Also das ist mein Take.
Das ist doch endlich mal eine positive Ansage, Max.
Es ist ja nur, also ich will ja positiv sein, so ist es ja nicht. Ich glaube, dass wir auf jeden Fall da auf dem Podium stehen werden. Und ich glaube auch, dass das Gold rauskommt. Dann hast du die üblichen Verdächtigen, Jasmine Chan aus Spanien, Marta Garcia, Markowitz, Jess Judd aus England. Kiara McGeehan aus Irland, wobei ich jetzt nicht ganz glaube, dass sie als R15-Meter-Läuferin da ganz vorne eine Rolle spielen wird.
Ja, das ist die Strecke ein bisschen lang. Ja.
Teferi aus Island, dann wird sicherlich auch da wieder 1-2 Überraschungen geben bei den Frauen, aber also das Rennen kann einfach nur Spaß machen, weil, ja, also da werden wir auf jeden Fall vorne mitlaufen. Ich glaube, für die deutschen Mädels wird es wichtig sein, alle ihr eigenes Ding so ein bisschen zu machen. Und dann kommt da was sehr Gutes raus.
Was ist bei den Männern zu erwarten? Sehen wir Inge Blitzen wieder dominieren? Was denkst du?
Ja, schon. Also, er hat bis jetzt jedes Crossrennen dann am Ende dominiert und gewonnen, was er gemacht hat. Also da wäre es, glaube ich, vermessen zu sagen, ja, also dieses Mal ist es nicht so. Ist jetzt natürlich der einfache Tipp, aber er ist der haushohe Favorit und wenn Jakob Ingebrigtsen irgendwo an der Startlinie steht, gewinnt er auch allermeistens. Die Konkurrenz ist trotzdem hoch, also die ist da, ne? Wenn man sich's anguckt, Topi Reitan hat die Hindernisse gewonnen in München, den sehe ich jetzt nicht so weit vorne, wie European Athletics das gemacht hat, aber Kimeli und Sommers aus Belgien, Sommers, der letztes Jahr so ein geiles Rennen gemacht hat und da echt recht überraschend für seine Bahnleistung Fünfter geworden ist. Und was Kimeli kann, weiß man, glaube ich, mittlerweile. Also ja auch WM-Finale gelaufen, Top 10 über 10.000. Carlos Mayo aus Spanien, Mo Katir, Nassim Hassaous ist auch bis jetzt eine sehr, sehr gute Cross-Saison gelaufen. Ist ein Name, den man vielleicht nicht so kennt. Ich folge dem tatsächlich auf Instagram, weil wir uns so ein bisschen kennengelernt haben, als wir in der Sierra Nevada Trainingslager gemacht haben. Mhm. Deswegen, das ist so ein spanischer Name, den man vielleicht nicht so kennt, den man auf dem Schirm haben sollte. Ja, jemanden, den ich gar nicht mag, aber er ist halt trotzdem da, Amdouni aus Frankreich.
Wieso magst du den gar nicht?
Naja, gibt ja auch genug Dopingvorwürfe und auch WhatsApp-Nachrichten, wo er Leute bedroht haben soll. Also da gab es ja die Sportschau-Recherche. Das ist auch der diese ganzen Flaschen beim Tokio-Marathon runtergeballert hat.
Ah, okay.
Also das ist jemand, wo es tatsächlich Hinweise gibt, dass man schon davon ausgehen kann, dass er gedopt hat oder zumindest shady shit gemacht hat. Sagen wir es so. Ist natürlich nicht bewiesen. Ich kann es nicht bewiesen, er ist nicht überführt worden. Aber da hat man auf jeden Fall schon ein paar Sachen an der Hand, wo man sagen kann, das ist schon komisch, was der Kollege macht. Ja, Jan Schrupp, Emil Karras aus England, Mark Scott, WM-Team gewesen, hat jetzt leider auch zurückgezogen. Dann aus italienischer Sicht, also der auch Heimmatador Tripper, also der wird, glaube ich, eine weit vorne landen. Den sehe ich ehrlicherweise auf dem Podium. Mike Foppen auch dabei, Aris Kaya aus der Türkei. Also ja, schon sehr viele starke Läufer, mit denen ich mich nicht messen muss dieses Wochenende. Aber wir auch kein schlechtes Team am Start. Ist, glaube ich, gerade bei den Männern echt schwierig einzuschätzen, was da passiert. Also Samu Fitwi und Philemon Abraham sahen echt auch gut aus bei den Deutschen und haben ja beide schon bewiesen, dass sie in die Top 10, Top 15 bei Cross-Europameisterschaften laufen können. Die Namen, die ich gerade vorgelesen habe, klingen vielleicht jetzt, was die Bahn angeht, teilweise noch ein bisschen krasser, aber es ist halt trotzdem Cross. Und ich hoffe, dass die Jungs das zeigen, was sie können, weil wenn das klappt, dann glaube ich schon, dass wir da zwei Leute in den Top 15 auf jeden Fall haben werden. Und dann haben wir dahinter mit Aaron und Sam natürlich auch ein Duo, wo ich gespannt bin, wie sie es laufen werden. Ich glaube, Sam wär gut bedacht, wenn er es ein bisschen vorsichtiger angeht. Also so dieses ganz krasse Angangstempo, was Samu und Philemon dann hatten in Löningen, hat man schon gesehen, dass er gut am Leiden war hinten raus. Also wenn die Strecke noch irgendwie 200-300 Meter länger gewesen wäre, hätten wir den nur noch bekommen, würde ich behaupten. Und ja, Aaron ist auch so richtig kann ich es jetzt auch nicht einschätzen. Es war wirklich sehr, sehr solide, gut, was auch in Löningen kam. Auch NCAAs war sehr gut mit dem 14. Platz. Aber irgendwie denkt man bei Aaron schon fast so, ja, das könnte sogar noch einen Tick weiter nach vorne gehen, weil er einfach so stark auch ist auf der Langstrecke. Aber ja, ich glaube, dass wir da schon eine Upside haben, eine sehr, sehr gute geschlossene Mannschaftsleistung zu zeigen. Und dann können wir da auch für eine Überraschung sorgen. Also eine Medaille wird trotzdem schwer, aber der Traum ist da. Ja, ich glaube, so würde ich sagen. Ohne zu pessimistisch zu sein. Ich glaube allerdings auch, dass schon noch ein Szenario passieren kann, wo wir nur eine Person in die Top 15 kriegen und dann irgendwie 20. bis 30. werden. Das ist leider möglich, aber die Jungs sind heiß, die Jungs haben Bock. Patrick Kahl ist der Fünfte, den will ich jetzt natürlich hier als meinen neuen Trainingspartner auch nicht vernachlässigen. Der auch einfach, glaube ich, ein sehr, sehr schlauer Crossläufer ist und der auch echt, glaube ich, gut sich selbst einschätzen kann. Und wenn da ein paar zu schnell angehen und hochgehen, dann kann der, glaube ich, auch da noch einige einsammeln, würde ich behaupten. Wir haben auch auf der langen Runde da in diesem La Madrea Park gibt es auch echt, glaube ich, einen recht steilen Berg. Also ich habe ihn jetzt im Video noch nicht gesehen, aber vom Profil her, da geht es dann schon einmal 20 Meter oder so Höhenmeter hoch. Und es ist halt so ein scharfer, harter Anstieg auf einer, ich weiß jetzt gar nicht, auf einer irgendwie, keine Ahnung, wie lang die Runde dann ist, irgendwie 1,5 Kilometer oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall, ja, das wird spannend sein zu sehen. Also der Berg wird, glaube ich, auch vieles ausmachen. Und
wo kann man sich denn anschauen, Max?
Auf European Athletics kann man sich das Ganze auch anschauen. Auf dem
YouTube-Kanal oder über deren
Website? Auf der Website auf jeden Fall. Ich würde vermuten, dass sie es auch über den YouTube-Kanal zeigen. Hab's mir allerdings noch nicht genau angeschaut, also bestätigen kann ich das nicht, aber auf der Webseite, auf der Webseite auf jeden Fall.
Wird man das
und,
finden,
die Info, wo man es da kann. Solltet ihr auf jeden Fall am Sonntag nach eurem Long Run, ich glaube so ab 10 Uhr geht's irgendwie los. Da mal reinschalten. Und ein Rennen ganz kurz noch, haben wir nämlich vergessen, die altbekannte Mixed Relay, wo wir endlose Leute zu hinschicken. aber also da hat sich jemand nicht so viele Gedanken gemacht, aber gut. 9.35 Uhr geht es übrigens los mit dem U20-Rennen der Männer. Frauen.
Am Samstag oder am Sonntag?
Am Sonntag, am 11. Frauenrennen ist dann 12.33 Uhr und Männerrennen 13.10 Uhr. Und dazwischen eben Mixed Relay, U20 Frauen und U23. Mixed Relay haben wir am Start Jens Mergenthaler, Marc Tortell bei den Jungs, Nele Wessel und Elena Burkhardt bei den Mädels. Dann fliegen noch mit hin, weil Staffel kann ja immer was passieren. Christoph Kessler und ich glaube Caroline Kürzel, wenn ich das richtig im Kopf habe, fliegen noch hin. Und dann ist da nämlich noch ein Ersatz gemeldet worden. Also für die Mixed Relay sind insgesamt 8 Leute gemeldet worden, aber wir können nicht bei den Männern und Frauen zumindest die 6. Person als Ersatz melden, falls jemand ausfällt, aber gut.
Ja, jetzt sind wir doch mal froh, dass da viele sind. Eins nach dem anderen, Max. Wer ist da als Ersatz gemeldet?
Als Ersatz hast du ganz theoretisch noch Marvin Heinrich und bei den Frauen weiß ich es tatsächlich gar nicht. Aber die brauchst du nicht, weil wir fahren da schon mit 3 Leuten jeweils hin, wo ja nur 2 Leute laufen werden.
Ja, aber auch bei der Abschlussparty ist halt schon gut, wenn wir da als deutsches Team mit Leuten antreten. Du weißt nie, wer da dann vielleicht früher ausfällt oder vielleicht muss da jemand betreut werden. Also ich denke, da sind wir schon gut. Auf jeden Fall.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Abschlussparty können wir. Ist auch ganz geil, dass die irgendwie alle von Frankfurt wieder hinfliegen müssen. Das heißt, ein Chris Kessler, der jetzt wirklich nur Ersatz ist und wahrscheinlich noch nicht mal laufen wird, muss am Freitag erstmal von München 7 Stunden oder wie auch immer mit dem Zug erstmal nach Frankfurt fahren. Naja, ist wie es ist. Ist ja schön, dass wir eine Mixed Relay haben und ich hoffe, dass das auch der Impuls ist, dass nächstes Jahr noch ein paar mehr Athleten, Athletinnen die Mixed Relay auch laufen bei der Ausscheidung. Weil man muss sagen, wenn man das jetzt vergleicht mit der Ausstellung der anderen Nationen, sind die anderen Namen natürlich auch wieder einen Tick größer. Also Italien hat Arese, Sabatini, Bui, Del Bueno, Spanien, Adrian Ben, Gomez, Pereira, Belgien, Verheiden, Stijn Bartjen, Irland, Coscurren, McCain, Nadia Power, Hardigan.
Alle nur mit Wasser.
Die kommen auch alle mit Wasser.
Laufen und dann werden wir mal sehen.
Ich habe jetzt nicht mehr nachgeguckt, wie genau die Aufstellung ist. Also ich bin ja einer der wenigen Deutschen, die Mixed Relay Erfahrung haben im Cross tatsächlich. Also ich bin ja schon mal gelaufen. Ich glaube tatsächlich, dass Jens Mergenthaler, ich würde jetzt Mergenthaler, wenn die Männer als erstes laufen dürfen, würde ich jetzt Mergenthaler an einstellen, um ehrlich zu sein. Ich glaube, dass der in richtig guter Form ist, der kann gut Cross laufen, der hat jetzt vielleicht nicht ganz die PB, wobei der auch, glaube ich, eine 3,39 oder so stehen hat, die die anderen haben, aber ich glaube, dass der im Cross den Abstand klein halten kann und damit mitrollen kann.
Haben die eine andere Runde oder laufen die auf der normalen Runde dann dementsprechend
nur eine? Also es gibt noch eine Shortlap, es gibt eine Shortlap und eine Longlap, aber ich glaube, dass die halt, das kann jetzt komplett falsch sein, aber ich glaube, dass die halt jeweils dann einmal die Longlap laufen. Okay. Das Problem ist, so wie ich es kenne, wird es auf jeden Fall entweder Mann-Frau-Mann-Frau sein oder Frau-Mann-Frau-Mann. Und ja, ich sehe leider nicht, wie, egal wen du da aufstellst, ob du Nele oder ob du Lena aufstellst, wie die komplett den Anschluss halten können an die top anderen Frauen, die halt laufen in ihrem jeweiligen Abschnitt. Und dann wird es halt auch schwierig, weil das ist uns damals 2019 auch passiert, so du verlierst den Anschluss, dann läufst du hinterher und dann bist du schon fast raus. Also das kannst du nicht mehr richtig aufholen und auch wenn du da noch mal einen Marc Tortell hast, der auch schnell ist, aber da ranzulaufen im Cross, das ist brutal, brutal schwierig. Wenn du da jetzt vielleicht noch mal eine Coco drin hättest, die dann vielleicht auch noch mal halt 5-6 Sekunden einfach besser ist als die anderen, ist da eine Möglichkeit, aber
ja, ich glaube, es kommt ganz auf die Renndynamik an, ne? Wenn du halt vorne wirklich irgendwie, wenn da Druck gemacht wird vom ersten Meter weg und das eher so ein Team-Time-Trial ist, klar, dann ist es was anderes, aber du brauchst ja nur einmal einen, der ein bisschen entweder sich nicht ganz sicher ist, wie er sich verhalten soll taktisch, ein bisschen zögert, weißt du, von vorne und dann schiebt sich so eine Gruppe ja auch ganz schnell wieder zusammen. Keine Ahnung, wird man sehen.
Die Mixed Relay ist bis jetzt aber eigentlich immer so gelaufen wurde, dass da relativ Vollgas
draufgeknallt, ne?
Gelaufen, also so taktisch, jetzt so richtig taktisch ist sie noch nicht, vielleicht bei der ersten Person, dass die mal irgendwie, ich meine, wenn das jetzt 1500 Meter sind, dass die ersten 800 so mal ein bisschen so geguckt werden, aber dann ist eigentlich gib ihm mehr oder weniger immer schon gewesen. Ich hoffe, dass wir uns gut präsentieren, also die letzten Male so, also ich hoffe, dass wir lang genug im Bild sein werden. Das ist dann auch ein bisschen was von der deutschen Mixed Relay.
Ich hoffe auf unterhaltsame Rennen. Dann ist eh alles richtig.
Dann ist sowieso alles richtig. Also ich glaube, es wird wieder ein cooles... Also Cross-Europa-Meisterschaften machen immer Spaß, finde ich, zum Anschauen. Und ich werde auf jeden Fall versuchen, meinen Long Run dann auch recht früh zu machen, dass ich mir das angucken kann.
Ja, ich glaube, auch versuchen, den Tag frei zu schaffen, so wie möglich. Ich glaube, ich muss wieder Krafttraining machen. Max, besprechen wir die Cross-Europameisterschaft im Nachhinein oder machen das die Frauen wieder?
Ja, also wir werden mal gucken, wie hier die Möglichkeit ist, aber ich habe schon fast gedacht, also wir haben halt zwei Leute, die beide halt da sind, am Ende, des Tages.
Dann?
Mal gucken, wie viel die nach links oder rechts gucken. Was wir auf jeden Fall mindestens, was passieren wird, ist, dass wir von denen mal eine kleine O-Ton-Einschätzung, einen kleinen Abschnitt von denen haben werden. Also besser geht's ja nicht, als wenn wir unsere Korrespondentinnen vor Ort haben. Aber vielleicht geben wir denen auch einfach die ganze Folge. Mal gucken, je nachdem, wie die Bock haben, wie die auch drauf sind, wie die Rennen auch gelaufen sind. Aber ja, entweder ihr hört uns oder ihr hört dann zwei Goldmedaillengewinnerinnen aus Turin.
You've heard it here first. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns nach wie vor über eure Reviews, was zum Beispiel bei Apple Podcasts geht. Und ansonsten, wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert unseren Podcast und wir hören uns in der nächsten Woche dann wieder mit hoffentlich spannenden News aus der Laufwelt und mit Insider-Infos von der Cross-Europameisterschaft. Bis dann.
Ciao, ciao.